Sehr geehrte Damen und Herren, die Veranstaltung beginnt in wenigen Augenblicken. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen.
Sieben Tage, sieben Songs.
Hallo und herzlich willkommen. Hier ist eine neue Folge von Sieben Tage, sieben Songs. Mein Name ist Matthias.
Ich bin Ronja von der Band Entemon und ich freue mich total, heute bei dir zu sein.
Sei gegrüßt, Ronja. Du bist heute hier, weil es ein neues Album gibt von dir, beziehungsweise von der Band. Kommen wir noch ein bisschen im Großen und Ganzen zu einzelnen Songs auch, wo wir uns so unterhalten wollen. Aber damit die HörerInnen so einen ganz kleinen Eindruck von dir bekommen, wie lange machst du das? Auf was für eine Musikrichtung müssen sie sich einstellen? Kannst du mal so ganz kurz so einen Kurzabriss geben? Und wenn es mir nicht genug ist, frage ich nach.
Alles klar. Ja, ich bin Ronja. Ich bin Sängerin, Gitarristin und Songwriterin der Band Amber and the Moon. Wir machen Indie-Folk-Musik. Und was mittlerweile als ein schönes Bandgefüge herangewachsen ist, startete 2021 als mein Soloprojekt.
Ja, kurz und knackig. Kommt aber gleich schon die erste Frage dazu. Ab wann hat sich's denn zum Bandgefüge, ab wann hat sich das Bandgefüge etabliert? War das schon, also die Platte, die jetzt rauskommt, ist das zweite Album. War das schon zum ersten Album oder erst danach?
Tatsächlich schon zum ersten Album. Also es war ich würde ihn jetzt nicht holprigen Start nennen, aber irgendwie doch, weil ich bin 2019 nach Hamburg gezogen, um dort Musik zu machen. Und mein Plan war schon da, die richtigen Menschen für eine Band zu finden. Und wie uns alle das Schicksal der Corona-Pandemie ereilt hat, hat es eben auch mich getroffen und auch die Pläne, Leute dafür zu kennenzulernen. Und aus dem Grund habe ich dann 2021 noch in Eigenregie meine erste Single produziert und veröffentlicht und habe dann schon, ich glaube Anfang 2022 haben wir uns dann in der Konstellation gefunden, wie sie auch noch heute existiert und auch passend, ich glaube, paar Wochen vor der Studiozeit zur ersten Platte haben wir uns dann gefunden, also eine Funklandung.
Ja, gerade rechtzeitig sozusagen, weil es ist ein großer Berg, vor dem man ansonsten alleine stehen würde, also das ist ja auch nicht so wirklich toll. Eine der vielen, der Standardfragen, so viele Standardfragen habe ich gar nicht, aber gibt natürlich im Moment auch der Titel her, Amber and the Moon, der Name. Wo kommt's her? Also Amber ist ja einmal der normale Bezeichnung für Bernstein, dann ist es aber auch noch, ich sag's mal so, auf Freideutsch, die Walkotze, die gut riecht, zumindest in der Übersetzung. Auf was spielst du ein und wie bist du auf den Namen gekommen?
Also Amber in dem Fall steht tatsächlich für Bernstein. Und der Name Amber and the Moon ist für mich eigentlich eine Metapher für meinen persönlichen Songwriting-Prozess. Weil es bei mir so ist, wenn ich zur Gitarre greife, habe ich oft so eine Notwendigkeit oder fast schon eine Dringlichkeit, die ich verspüre, einen Song zu schreiben. Und oftmals ist es auch so, wenn ich starte, habe ich noch gar keine Ahnung, wohin die Reise geht. Aber man ist sozusagen angetrieben von diesen Emotionen. Und meine Aufgabe als Songwriterin ist es dann, diese Emotionen zu entschlüsseln und dieses Puzzle zu lösen. Und wenn einem das dann am Ende gelingt, hat man nicht nur einen neuen Song, sondern auch eine Form von neuer Selbsterkenntnis. Und man ist sich selbst einfach viel näher. Und ich habe oft dann so einen Aha-Moment, dass ich merke, krass, das sind eigentlich die ganzen Gefühle oder die Gedanken, die mich all die Monate so umgetrieben haben. Und um jetzt die Brücke zu schlagen zu dem Bandname Amber and the Moon, ist dieses In-sich-Gehen für mich eine Metapher dafür, wie beim Bernstein, der durch die Gezeiten des Mondes nach sehr vielen Jahrzehnten irgendwann mal an die Meeresoberfläche gespült wird. Und am Ende hat man diesen fein geschliffenen kleinen Schatz und somit einen neuen Song.
Sehr schön erklärt. du hast gerade schon so ein bisschen von dem Anfang eines Prozesses, also wie das passiert, was bei dir so passiert, wenn du einen Song schreibst. Ist das immer so etappenweise? Startest du dann erst normalerweise mit, hast du einen Text oder hast du eine Melodie oder ist das immer ganz unterschiedlich?
Ich würde sagen, meistens kommen beide Dinge zusammen. Also ich schnapp mir die Gitarre und arbeite an Gitarrenriffs oder ersten Akkorden und meistens im selben Moment passiert es schon, dass ich dazu was singe und oft ist mir dann gar nicht bewusst, was für Wörter kommen eigentlich aus mir raus, aber wenn man sich dann so eingegroovt hat, sind die Wörter, die scheinbar plötzlich ungewollt aus einem rausströmen, sind meistens schon so ganz gute Eckpfeile für den Song.
Ja. Steigen wir schon so ein bisschen ein zu den Liedern, die auf dem Album drauf sind. Wir gehen mal einen Schritt zurück. Wir wollen natürlich auch mal erklären, wie das Album heißt. Das ist ja vielleicht noch besser. Are We Alright heißt das ganze Ding.
Genau.
Und stellt sich auch wieder die Frage, es gibt keinen Song, der so heißt, der das auf dem Album drauf ist. Es hat das Are We Alright eine übergeordnete Bedeutung für dich, für die Songs auf dem Album oder was steckt dahinter?
Ich würde sagen, ich habe mir in den letzten 2 Jahren, also in dem Entstehungsprozess vom neuen Album, sehr viele Fragen gestellt. Also Fragen an mich und Fragen an das Leben. Und diese Fragen sind auf jeden Fall in den einzelnen Songs eingebettet. Und ich habe zu der Zeit auch ein Buch gelesen von einer Maria Rilke, das heißt Briefe an einen jungen Dichter. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
Ja, ich glaube sogar, das hatte ich mal als kleine Literatur irgendwie im Deutschkurs oder sowas.
Sehr gut, also um die HörerInnen hier mal abzuholen. Es ist ein Briefwechsel zwischen einem jungen Dichter, also einem Ratsuchenden, und Rainer Maria Rilke, der in dem Fall als Mentor agiert, und dieser Ratsuchende hat eben ganz viele Fragen an Rilke bezüglich das Leben in der Kunst, und irgendwann sagt Rainer Maria Rilke zu ihm, lerne die Fragen lieb zu haben und irgendwann wirst du ganz unbewusst in die Antwort hineinleben. Und das fand ich irgendwie einen total schönen Ansichtspunkt, der auch unglaublich gut gerade in meine Phase gepasst hat. Und mit all diesen Fragen, die ich hatte mit dem neuen Album, war es eben ganz, ganz schön. Und ich glaube, es ist natürlich absolut menschlich, dass man viele Fragen hat und Zweifel aufkommen, wenn einem die große Ungewissheit begegnet. Und für mich war es dann eben eine Art Versöhnung und eine Akzeptanz, auf all diese Fragen keine Antworten zu haben. Und deshalb der Titel. Also ich habe das Album mit ganz vielen Fragen begonnen und fand es dann auch schön, das Album mit einer Frage zu schließen.
Sehr schön. Kommen wir jetzt tatsächlich zum ersten Titel, wo ich Fragen zu habe. Und zwar wirkt dir für mich so ein bisschen losgelöst vom Album. Nicht ganz so musikalisch, aber vielleicht eher, der Song ist, der, ob er am ältesten ist, wirst du wahrscheinlich mir gleich erzählen. Also Black Swarms, der ist schon, ich glaube, irgendwie Ende 23. Ich habe nur 23 auf alle Fälle im Kopf. Ich habe nämlich das genaue Datum ausgeschrieben. Irgendwie hast du den released. Also während kommen wir auch noch zu, die anderen Sachen erst ab Ende April rausgekommen sind. War das noch ein anderer Prozess? Kommt der noch aus einer anderen Schreibgeschichte? Und warum hat er den, obwohl er mit Abstand da irgendwie schon entstanden zu scheinen sein, das weiß ich ja nicht genau, hat er seinen Platz auf dem Album gefunden.
Lustig, dass du genau nach diesem Song fragst. Du hast auf jeden Fall recht. Black Swarms hätte nämlich eigentlich mit der ersten Platte erscheinen sollen. Und wie das so ist, hat man dann ganz viele Deadlines bei so einer Albumproduktion und Veröffentlichung. Und wir haben es einfach zeitlich nicht geschafft, den richtig einzufangen. Und dachten dann, okay, den nehmen wir nochmal mit und lassen uns nochmal Zeit und haben den dann ein paar Monate später als Single, also Ende 23 veröffentlicht. Und ich bin einfach ein Fan von physischen Tonträgern und fand einfach so schade, dass der Song theoretisch dann nur in der digitalen Welt sein Zuhause hätte, dass mir eigentlich ganz klar war, der kommt mit aufs zweite Album.
Okay, alles klar. Kann ich gut nachvollziehen. Also da irgendwie soll das dann auch nicht so ganz untergehen. Der gehört also quasi nicht zum Prozess des neuen Albums. Er hat zwar seinen Weg drauf gefunden, den du auch gerade erklärt hast, aber wann ist denn der Prozess zum zweiten Album gestartet, wenn man das so halbwegs festmachen kann?
Ich würde tatsächlich sagen, kurz nach der ersten Albumveröffentlichung. Also ich weiß nicht, wer hier zuhört. Und wenn man das vielleicht schon im eigenen Live erfahren hat, wie das ist, so eine Platte aufzunehmen und dann zu veröffentlichen mit all diesem PR-Wahnsinn. Bei mir hat dieser Bewerbungsprozess dazu geführt, dass ich in der Zeit so eine kleine Kreativlaute hatte, weil man einfach so viele andere Dinge im Kopf hat.
Und ja, klar, logisch. Ja.
Mit Veröffentlichung der ersten Platte war dann so ein Stein abgefallen und plötzlich sind die Ideen wieder aus einem rausgesprudelt und man hatte plötzlich wieder Raum und Muße dazu. Und dann würde ich sagen, war das so ein, hat sich so ziemlich die Hand gegeben, ja.
Und dann bist du auch immer in Vorarbeit gegangen oder wie kann man sich das vorstellen? Ihr seid eben, kannst du vielleicht auch gleich noch was zu sagen, wer noch mit dir zusammen in der Band ist, aber ihr seid eben jetzt als Band zusammen und gehst du in Vorarbeit und die geben dir noch ein paar Tipps oder liefern noch was dazu oder macht ihr es zusammen rund? Und wie kann man sich das vorstellen?
Ich stelle einmal kurz meine liebe Band
vor. Ja, natürlich, gerne.
Das ist einmal Jonathan, das ist mein Co-Vokalist und Co-Gitarrist. Mit dem singe ich ganz viele zweistimmige Harmonien und wir kommen beide aus dieser Folk-Ecke und haben dann sehr schnell gemerkt, dass unsere Stimmfarben ganz wunderbar miteinander harmonieren. Deshalb ist da schon so ein Fokus von Amber and the Moon, klanglich und musikalisch. Dann gibt's Torben, unseren lieben Schlagzeuger und Ben Shadow, den kennt man vielleicht von anderen Bandprojekten wie Ronda oder Bernd Biegemann und die Befreiung. Und Ben war zunächst unser Produzent, ist er immer noch und ist dann noch zusätzlich in die Bassistenrolle geschlüpft. Und genau, das ist die Band. Und bezüglich deiner Songwriting-Frage, es ist immer so, dass ich die Songs schreibe auf Gitarre und sozusagen die, also der Song existiert, Text, Gesang wie die Gitarre dazu und dann hole ich mir meistens Jonathan, lade ihn zu mir an mein WG-Zimmer ein und dann machen wir uns einen Kaffee und feilen dann Gesangsharmonien und noch eine zweite Gitarrenstimme aus und mit dieser Version gehen wir dann in den Proberaum mit der ganzen Band und haben mittlerweile auch eine ganz gute Bandsprache entwickelt, dass wir schnell verstehen, was wir gegenseitig meinen, sodass sich das immer dann schnell fügt.
Gibt es denn auch sowas wie festgelegte Zeiten, die man sich einfach mal nehmen muss, gerade wenn ganz viel DIY ist, wo man sagt, okay, wir nehmen uns jetzt eine Zeit von 2 Wochen oder wie auch immer und produzieren das vor oder gehen dann nochmal so in die letzten Schritte, bevor man dann wirklich zu so einer Aufnahme gehen kann? Macht ihr sowas?
Also eine Vorproduktion in dem Sinne nicht. Also es gibt auf jeden Fall Momente, wo ich dann zur Band sage, okay, Leute, ich habe genug Songs, ich fände schön, wenn wir die jetzt weiter ausarrangieren mit Bandinstrumentation und wenn das Grundgerüst steht, dann ist das eigentlich die Basis, mit dem wir dann ins Studio gehen. Und natürlich macht sich dann jeder schon mal Gedanken, aber alles, was irgendwie an Overdubs dazu kommt, das entsteht dann tatsächlich erst im Studio und innerhalb von wenigen Stunden.
Habt ihr alles in einem Studio aufgenommen oder seid ihr zu unterschiedlichen Zeiten mit unterschiedlichen Titeln in Studios gegangen?
Ja, wir sind da, vielleicht sind wir ein bisschen speziell, vielleicht brauchen wir deshalb auch oft länger, aber wir teilen, also das haben wir beim ersten Album so gemacht, das haben wir beim zweiten Album wieder so gemacht, weil wir es alle ganz schön fanden und zwar haben wir bei der Platte begonnen in einem Tiny House in der Mitte von Deutschland und sind mit mobilen Recording-Setup dorthin gefahren und haben uns da für 2 Wochen komplett isoliert. Also es gab wirklich nur Wald und Wiese, kein Internet, aber wir hatten ein nettes Bauernpärchen nebenan, die haben uns jeden Tag mit frisch gebackenen Kuchen versorgt. Das war toll. Und dort haben wir die Basis gelegt, also alle Akustikgitarren eingespielt. Und aufgrund dieser Basis sind wir dann ins Studio Nord in Bremen gefahren und haben dort mit der ganzen Band live dann die Platte eingespielt. Ja.
Erste Frage zum Tiny House. Also ich kenne so von Bildern her, ich glaube, ich bin auch schon mal irgendwo drin gewesen. Diese Tiny House, die sind ja wirklich sehr tiny. Das, wenn ihr da jetzt zu dritt oder zu viert, je nachdem gewesen seid, mit, auch wenn es nur geringes Aufnahmeequipment ist, war das nicht ein bisschen eng?
Auf jeden Fall. Also wir waren dort dann zu dritt, weil Tom, unser Schlagzeuger, konnte bei Akustik-Gitarrenaufnahmen leider nicht so viel beitragen. Sein
Job, ja, das wäre mit dem Schlagzeug im Tiny House wahrscheinlich auch ein bisschen schwierig gewesen.
Genau, es kam ein bisschen später, sein Part, und wir waren dann zu dritt. Aber du hast recht, also Tiny House hält, was es verspricht. Und zu meinem Glück habe ich eine Band, die alle total schnarchen, wenn ich aus dem Nähkästchen plaudern darf. Und das da gibt es dann keinen Kommen. Also man schläft zwischen all dem Mikrofon und allen Kabeln, ja.
Spannend, sehr spannend. Du hast gerade schon Studio Nord in Bremen angesprochen. Ganz, ganz tolles Studio, weil die eben auch noch mit analogem Equipment arbeiten und das natürlich ja, den Songs dementsprechend auch noch die, ja, den dementsprechenden Touch, würde ich mal sagen. Also dementsprechend habt ihr das wahrscheinlich auch bewusst ausgesucht, oder?
Total. Also wir waren jetzt schon 3-mal dort. Ben, unserem Produzenten, verbindet auch schon eine ganz lange musikalische Geschichte mit dem Studio Nord und Gregor, der das Studio betreibt. Und es ist ein ganz, ganz toller Ort. Also für die, die noch nicht dort waren, es ist eben ein alter, ich glaube, Gasthof. Und in diesem ehemaligen Ballsaal wurde eben der Aufnahmeraum hineingebaut. Und das heißt, es ist riesig. Einfach riesengroß und alles ist halt total alt und spricht halt, also da stecken so viele Geschichten drin und es ist total inspirierend mit ganz vieler toller alter Technik, Mikrofon und Instrumenten. Und das ist ein großes freistehendes Haus, das heißt, man hat auch einen schönen Garten und kann sich dann mal zwischendrin auf die Terrasse setzen, in die Bäume und in den Himmel gucken. Und oben drüber ist so eine ganz tolle KünstlerInnen-Wohnung und das heißt, man muss aus dieser kreativen Blase überhaupt nicht raus.
Ja. Wie lange wart ihr da? Weißt du das noch?
Ich glaube 10 oder 11 Tage.
Oh, schon ein gutes Stück. Ja.
Ja, also einen Tag braucht man meistens, um alles aufzubauen und dann zu soundchecken und dann hatten wir, glaube ich, pro Tag 2 Songs. Und haben eben nicht nur den Song eingespielt, sondern eben auch schon Overdubs entwickelt und dort aufgenommen. Genau.
Wann war das ungefähr, dass man so jetzt die Hörer in so einen zeitlichen Ablauf kriegen, wenn jetzt das Album rauskommt? Ist das wann gewesen?
Das war noch zu kalten Winterzeiten, früher in diesem Jahr. Und ich glaube im Januar. Und genau, und dann haben wir das Album, ich glaube, im März oder April dann abgeschlossen und dann sind die ersten Single-Auskopplungen veröffentlicht worden.
Ja, kommen wir doch zur ersten. All Is Well ist die erste Single-Auskopplung gewesen. Und was hat dazu geführt, dass das die erste Single-Auskopplung war? Du sagst gerade, das Album war fertig. Manchmal ist es ja so, man haut die erste Auskopplung raus, weil noch gar nicht alles fertig ist. Gibt es auch, habe ich hier im Interview auch schon öfters erlebt. Wie kam es, dass das der erste Song wurde?
Es war tatsächlich so, als man hat ja diesen Zeitplan. Man sagt, okay, jetzt 10. Oktober, da wird das Album erscheinen und davor legt man sich auf eine bestimmte Anzahl an Singles fest und aufgrund dessen guckt man halt in seine Mixstände und denkt, ups, okay, es ist ja alles noch gar nicht fertig. Welcher Song klingt denn schon fertig genug? Und Andere Songs haben noch ein bisschen mehr Arbeit gebraucht, weil wir bei manchen auch noch Gastmusikerinnen eingeladen haben. Das waren nochmal externe Recording Sessions innerhalb von Hamburg. Und All Is Well war für mich irgendwie so ein schöner Starter. Für unsere Verhältnisse klingt dann auch etwas fröhlicher Upbeat. Und dachte, das passt vielleicht ganz gut zum Start dieser neuen Ära und auch in den Frühling.
Ja, du hast mir gerade eine kleine Stellvorlage gegeben für eine Frage, die mir jetzt so spontan einfällt. Und zwar hast du eben gerade gesagt, andere Songs haben dann noch ein bisschen länger gebraucht, weil dann auch noch Gastmusiker waren und so weiter. Welcher der ganzen Songs hat am längsten gedauert? Weißt du das?
Aufnahmemäßig oder im finalen Mix?
Ja, gibt es da große Unterschiede?
Ich würde sagen schon. Also manche Songs sind irgendwie so eindeutig.
Dann erzähl den ersten, der bei der Aufnahme war, und beim zweiten erzählst du, welche denn noch am finalen Mix am meisten, weil da noch so viel dran rumgedreht und gemacht wurde oder noch Gastmusiker drauf kam. Haben wir noch zwei Songs.
Puh. Jetzt habe ich mir selber ein Bein gestellt.
Ja, hast du. Aber du musst ja schon Songs im Kopf gehabt haben, so halbwegs, oder?
Okay, also ich kann dir auf jeden Fall sagen, dass unser Album Schlusslicht, Where Everything Comes Together, die längste Geburt war, weil einfach ganz viel darauf passiert und es sind ganz viele Musikinstrumente vertreten. Und das hat auf jeden Fall schon eine Weile gedauert.
Bei der Fertigstellung zum Schluss?
Ich würde sagen bei der Fertigstellung, und ich erinnere mich noch dran, dass Cavell am Ende, als die zweite Single-Auskopplung gewesen, in der Fertigstellung auch nochmal einige graue Haare gekostet hat, weil wir zu viele Ideen hatten und am Ende dann doch einiges reduzieren mussten, damit das noch ein harmonisches Klangbild ergeben hat.
Ja, kommen wir doch zu dem letzten Song erstmal. Als erstes nochmal, Where Everything Comes Together. Ich mache mir also Mini-Notizen, ich habe da gar nicht so viel stehen. Und da habe ich tatsächlich auch das, was du gesagt hast, weil da so viele Instrumente drin sind. Also ich habe hier nur stehen, letzter Song. Für mich am spannendsten, weil am aufwendigsten produziert, orchestriert. Habe ich mir nur jetzt, das sind so jetzt meine Stichworte, die ich mir da gemacht habe. Also bist du genau so in die Richtung gegangen, wie ich mir schon gedacht habe. Was kommt denn alles drin vor, wenn du es mal erklären magst? Ist ja ein bisschen schwierig, Musik zu erklären, aber vielleicht für die HörerInnen, dass man so einen kleinen Eindruck bekommt.
Ja, also lustigerweise würde der Song gar nicht existieren, würde es dieses Album nicht geben. Es war nämlich auch so, dass wir zum ersten Album hatten wir 9 Titel. Dann war die Challenge natürlich klar. Zum zweiten Album müssen mindestens 10 Songs geschrieben werden. Okay. Und 2 Tage, bevor wir dann in Studio Nord gegangen sind, war der Stand der Lieder 9. Und ich hatte eben diesen 10. Song angefangen, aber ich hatte bis dahin nur 2 Strophen und so eine Gitarren-Interlude, wenn man so will. Und hab das Ben damals gezeigt und meinte dann, hey, ich hab das, aber das ist noch kein richtiger Song. Und das kann man doch jetzt nicht machen. Das ist doch viel zu kurzfristig, oder? Und er hatte dann er hat sofort verstanden, wo der Song hin will und hatte diese Idee für so ein sehr langes Outro, was sich immer weiter aufbaut und immer mehr Elemente kommen dazu. Und mit dieser Idee sind wir dann ins Studio und ich habe meine Bandkollegen Jonathan und Tom damit auch etwas überrumpelt. Und dann haben wir kurz darüber gesprochen und den Song dann live ein paar Mal eingespielt und das hat irgendwie mega gut geklappt. Und die Idee von dem Song ist, dass der als Knotenpunkt dient von der ganzen Platte, denn es sind sozusagen alle Songs auf dem Album dort vertreten. Also es gibt ganz viel Leitmotive, musikalische, aus anderen Songs, sei es jetzt eine Banjo-Melodie oder Streicher oder eine Lapsteel-Gitarre, und die sind alle eingeflochten im Auto von Where Everything Comes Together, und es funktioniert ganz gut, und wer sich da reinhören will, entdeckt bestimmt einiges, und das hat dann dazu geführt, dass einfach so viel los ist am Ende.
Ja, fasst dann natürlich auch nochmal so ein Album schon zusammen, also auch als letzter Song dann dementsprechend. Nicht nur, weil er mit heißer Nadel gestrickt dann doch was zustande gekommen ist und dann hinten ran kam quasi. Aber wenn du schon sagst, da sind so viele verschiedene Sachen mit drin, dann passt das natürlich auch super. Komme ich gleich auf die Lapsteel-Gitarre. Die ist im Quail auf alle Fälle drin, was ich einen sehr, sehr spannenden Song finde. Wobei ich mir noch nicht ganz sicher bin über die Bedeutung Quail. Also ich kann es mal versuchen zu erklären.
Ja, bei dem Song war es für mich auf jeden Fall als Songwriterin ganz spannend, weil ich eher dazu tendiere, autobiografische Themen in meinen Songs zu behandeln. Und diesmal war es eben anders, weil ich über eine andere Geschichte geschrieben habe. Und zwar habe ich das Buch und die Autobiografie von Patti Smith gelesen, Just Kids. Ich weiß nicht, ob du schon in den Genuss gekommen bist. Ich finde, es ist
Nein,
eine.
aber es steht auf meiner Liste, weil ich finde, Patti Smith ist so eine herausstechende Persönlichkeit im musikalischen und im künstlerischen Bereich, dass ich da auf alle Fälle noch ran muss. Ja.
Es ist total empfehlenswert. Also ich fand es ganz toll und es hat mich richtig bewegt. Und zum einen ist es künstlerisch total spannend, weil man halt total in der Szene aufgeht. Und das Buch hat natürlich im Fokus die Beziehung zwischen ihr und Robert Mapplethorpe. Das ist ein spannender Künstler und später bekannt für seine Fotografien. Und die zwei haben sich eben in ihren frühen 20ern kennengelernt und hatten eine ganz spannende Beziehungsdynamik, weil zu dem Zeitpunkt war nur Robert der Künstler und Patti hatte noch nie irgendwie eine Gitarre in der Hand und Musik war noch irgendwie meilenweit entfernt. Das war überhaupt nicht Teil ihrer Realität, dass sie das jemals irgendwie ausüben wird und hat sich sozusagen aufgeopfert. Also sie ist dann arbeiten gegangen, hat irgendwie schlechte Jobs gemacht, damit sie die zwei ernähren können und er sich seiner Kunst widmen kann. Und das war irgendwie eine total berührende Beziehung, fand ich. Und es gibt so einen kleinen Knackpunkt. Ich will dich jetzt nicht spoilern, das manche wissen das schon, klar. Aber Robert hat sich irgendwann als homosexuell geoutet.
Ah, okay.
Genau, und das ist natürlich krass, wenn Patty mit ihm zusammen ist und sie haben dann irgendwann ein Arrangement gefunden. Er war dann auch mit einem Mann zusammen und auch noch irgendwie mit ihr und dann sind eben diese Grenzen so zerflossen zwischen Freundschaft, was ist Liebe? Und das fand ich einfach total schön und hat mich einfach sehr, sehr bewegt. Und Cavell ist sozusagen ein Kosename, der an sie gerichtet worden ist und der im Französischen für Flucht und Befreiung steht.
Ja, also das Weglaufen habe ich gefunden unter Französisch, also kommt ja ungefähr hin. Das war meine Übersetzung davon und bin eben so nicht weitergekommen. Deswegen diese Frage. Aber so hast es natürlich, wenn das ein Kosename war. Ich glaube, da hätte ich auch die Autobiografie lesen müssen, um selber drauf zu kommen. Vielen Dank für die Erklärung. Ich finde ihn aber auch musikalisch sehr spannend. Also du hast gerade das Inhaltliche, das Textliche sehr, sehr schön erklärt. Aber so, ihr weicht so ein bisschen oder ihr weitet das bekannte Indie-Folk-Genre etwas aus. Also es sind da unterschiedlichste Einflüsse drauf. Also von Americana, ja, die Lapsteel-Gitarre ist drin. Manchmal hat man auch so das Gefühl, ja, es könnte irgendwie noch älter, also irgendwie so Richtung Western, also so Western-Style ist leicht drin. Nicht unbedingt Country, also Country und Western ist ja auch so ein ganz großes Genre, also so, das kann ich nicht genau sagen, aber hört sich auf alle Fälle älter an. Also so, ich weiß es nicht. Ich kenne mich mit der Musik der ganz alten Jahrzehnte dann auch nicht aus, aber schon früh, hätte ich jetzt mal gesagt. Und das macht es irgendwie sehr, sehr spannend, auch im Gegensatz jetzt, wenn man so ein paar Unterschiede rausarbeiten will zu anderen Songs, die erschienen sind. Also.
Also es freut mich auf jeden Fall, dass du es so empfindest, weil für mich war dieser Faktor Nostalgie einfach ganz groß, den ich so für den Song gehört habe. Und es war erstmal schwer, dahin zu kommen. Und ich freue mich, dass es uns scheinbar gelungen ist. Also es war irgendwie genau das, was wir wollten. Und ich stehe auch total auf so einen Sound. Ich finde zum Beispiel, wenn man jetzt auch auf aktuelle KünstlerInnen guckt, finde ich jetzt zum Beispiel das Projekt von Lord Huron, falls der dir was sagt, auch spannend. Da mag ich die letzten zwei Platten total gern, weil das so schön zeitlos ist und man kann sich sofort wegträumen und das mag ich gern.
Also ich habe tatsächlich, bevor ich denn alles angehört habe, habe ich mir natürlich auch ein paar Infos zu den Songs durchgelesen und hätte tatsächlich eine andere Musik erwartet. Also weil ich den Hintergrund Patti Smith und Audiobiografie im Kopf hatte und dann habe ich die Songs gehört und ja, da habe ich irgendwie so wirklich so ein, ja, Patti Smith eben irgendwie so ein Indie-Underground-Gitarren-Garage, nee, nicht unbedingt Garage-Sound, ist noch was anderes, aber so vom Flair her ein bisschen in Indie-Folk verwoben, ist aber tatsächlich jetzt getrennt zu behandeln eigentlich die, wobei das Thema, das sie da aufgreift, wenn sie in den 20ern gewesen ist, auch schon sehr nostalgisch ist, also von daher passt es wieder. Aber von der Musik hätte ich was anderes erwartet, passt aber sehr, sehr schön für mich. Also von daher.
Vielen Dank, das freut mich.
Eine Frage an dich jetzt. Hast du irgendwie so einen Song, wo du sagst, okay, über den möchte ich auf alle Fälle reden, über den haben wir jetzt noch nicht geredet. Ich habe noch mehr hier draufstehen, vielleicht habe ich den auch draufstehen, aber welcher Song wäre dir wichtig, um ein bisschen was noch drüber zu erzählen?
Wir können gerne über unseren Album-Opener How It Feels sprechen.
Ja, gerne.
Ich weiß nicht, ob die Folge, die wir jetzt gerade aufnehmen, schon erschienen ist, wenn das Album draußen ist oder davor. Ansonsten ist How It Feels erst mit der neuen Platte veröffentlicht. Und lyrisch greift das ein Thema auf, was sich auf jeden Fall in den ein oder anderen Song auch schon hineingeschlichen hat. Es ist nämlich so, also das habe ich ja vorhin schon erzählt, dass ich aus dem Süden Deutschlands komme und nach Hamburg gezogen bin. Und das bedeutet für mich einfach, dass ich meine Familie, zu der ich ein sehr enges und liebes Verhältnis habe und viele enge Freunde einfach nur noch sehr selten zu Gesicht bekomme. Und ich finde das oft sehr herausfordernd, wenn man so weit entfernt ist, und entfernt ist von den Menschen, die man liebt und die einem wirklich wichtig sind. Und ich finde, es zeigt ein nichts, diese Distanz wird dir so krass aufgezeigt, wenn du dann zum Beispiel schaffst, okay, du bist jetzt nur an Weihnachten wieder zu Hause und guckst deine Family an und plötzlich sind da laute graue Haare oder du denkst dir, wo kommen überhaupt diese Falten her? Und das schockiert mich dann oft, weil mir das dann so vorgehalten wird, wie viel wichtige Zeit ich wohl mit diesen Menschen verpasse. Und ich finde, man kann natürlich per Telefon einen guten Kontakt aufrechterhalten, aber es ist dann doch nicht das Gleiche. Also man versucht sich immer nur abzudaten, aber man ist eigentlich nie Teil der Geschichte, die man sich gegenseitig erzählt. Und gerade wenn es diesen Menschen dann am anderen Ende des Hörers schlecht geht, hat man das Gefühl, man ist einfach nicht so gut für diese Menschen da, wie man es gerne wäre. Und aus diesem Gefühl der Entfernung ist dann der Song How It Feels entstanden. Und ich glaube, dass viele Menschen das gut nachfühlen können, die weiter weg wohnen.
Ja, auf alle Fälle. Also mir ging es genauso. Ich bin auch eben sehr lange noch gependelt. Zwar nicht ganz so weit, aber 2,5-3 Stunden. Und zumindest auch so lange. Meine Eltern noch gelebt haben, sind jetzt beide verstorben, aber der Rest der Familie wohnt ja auch noch und jetzt fällt es mir immer wieder ganz schwer. Ich möchte den Kontakt halten, aber es ist natürlich in den technischen Zeiten ganz einfach. Wir kommunizieren auch, aber es ist immer noch was anderes, sich persönlich zu treffen und das ist auch schon tatsächlich mit Arbeit und mit guten, nicht nur guten Vorsätzen, sondern muss es dann auch mal umsetzen verbunden. Also für alle aus meiner Familie, die das vielleicht hören, ich versuche mich zu bessern. dass wir uns wieder öfters sehen. Also das ist mir auch sehr, sehr wichtig. Aber deswegen kann ich das auch ganz gut nachvollziehen.
Ja.
Über eine der Singles möchte ich auf alle Fälle noch sprechen. Mhm. Ist die dritte Single gewesen. Our House.
Ja.
Und ob es jetzt damit zu tun hat, weil sie vorher gedroppt wurde, habe ich sie natürlich öfters gehört als Songs, die ich jetzt einfach vom Album schon runterhören könnte, die aber noch nicht draußen waren oder woran auch immer. Aber das ist tatsächlich so, hat sich so ein bisschen zu meinem Lieblingssong entwickelt.
Oh, toll.
Und da geht es auch ein bisschen um Zuhause, aber nicht das räumliche Zuhause, sondern so um die Verbindung zu Menschen und dass das eben auch zu Hause sein kann. Es muss nicht so ortgebunden, wo wir gerade drüber gesprochen haben, also Familie, Verwandtschaft, Eltern und sowas sein, sondern man kann eben auch das Zuhause mit und anderen Menschen finden. Und
ja.
Das fand ich sehr schön. Das ist hat so eine wirklich so eine Wärme hat der Song für mich irgendwie ausgestrahlt und eine tolle Atmosphäre wahrscheinlich. Also so, das sind meine Wahrnehmungen zu dem Song auf alle Fälle. Und vielleicht habe ich ihn deswegen dann auch bei der vielen Musik, die ich höre, öfters gehört. Ich weiß es nicht genau, woran es lag. Aber das finde ich, habe ich die Intention so halbwegs getroffen? Oder magst du noch ein bisschen was zum Song erzählen?
Ey, es freut mich total, dass du den Song rauspickst und dass der scheinbar so mit in Resonanz geht, weil wir haben den inmitten des Sommerlochs veröffentlicht und ich hatte irgendwie das Gefühl, der ist ein bisschen untergegangen, aber schön, wenn er nicht bei dir untergegangen ist.
Nein, auf keinen Fall ist er nicht, nein.
Ja, ich würde sagen, musikalisch fand ich das auch ganz interessant bei dem Song, weil er auch nochmal eine andere Richtung eingeschlagen hat, wie vielleicht andere Songs. Er ist ein bisschen sphärisch und eröffnet ein anderes musikalisches Terrain, als wir es vielleicht in anderen Songs haben. Deshalb war das für mich musikalisch irgendwie ganz ganz spannend, auch mit diesen vielen Tonartwechseln, die sich aber irgendwie nahtlos die Hand geben. Also es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, den dann zu arrangieren und auch im Studio weiterzudenken. Und rein inhaltlich, finde ich, hast du das ganz fantastisch zusammengefasst.
Wenn sich jetzt die HörerInnen zum ersten Mal das Album anhören, würdest du ihnen was gerne mit auf den Weg geben oder würdest du einfach nur sagen, lasst euch einfach mal überraschen?
Ich freue mich über jeden und jede, die sich die Zeit nehmen, das Album zu hören. Ich finde, es ist ja auch fast schon eine Kunst mittlerweile, dass Leute sich wirklich eine Platte von vorne bis hinten anhören und nicht einfach nur Singles anklicken oder Playlists hören. Deshalb schätze ich das sehr, wenn sich Leute die Zeit nehmen. Da haben sich die Leute, die hinter dem Werk stehen, auf jeden Fall was gedacht. Und ja, ich freue mich, wenn ihr die Platte anhört. Macht's euch ganz gemütlich, kuschelt euch ein, jetzt wird's kalt, macht euch einen Tee und vielleicht hört ihr das Album in einer schönen Morgen- oder auch in einer Abendstimmung.
Ja, du hast gerade am Anfang des Interviews schon darüber gesprochen, als du gesagt hast, dass Black Swans dann unbedingt auch noch auf einen physischen Tonträger soll. Gibt's das Ganze in Vinyl und CD oder erspart euch mittlerweile die CD? Das ist ja mittlerweile ganz unterschiedlich. Wie sieht's da aus?
Tatsächlich beides, also CD und Vinyl. Ich habe jetzt auch heute die E-Mail gekriegt vom Presswerk, dass morgen die CDs kommen.
Aber oh, sehr schön. Sehr schön. Meine HörerInnen wissen, ich liebe Vinyl. Also ich nehme ja auch tatsächlich noch die Zeit, die ich gar nicht so viel habe. Aber immer sonntags, jeden Sonntag, nehme ich mir morgens oder je nachdem, wenn es mal ein bisschen später wird, dann eben mittags oder so die Zeit, auch mindestens ein Album komplett durchzuhören.
Das ist wunderschön. Das sollte jeder machen.
Ja, ich genieße das auch, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es ist sehr schön.
Ja.
Das heißt, da gibt es dann dementsprechend auch einiges käuflich zu erwerben bei euch. Das
genau, bei uns bei den Konzerten oder auch online auf Bandcamp sind wir zu finden. Und ja, lustig, weil du sagst, ob man auf die CD verzichtet. Ich dachte auch, dass das eher in eine Tonträgerform ist, die längst ausgestorben ist, aber wir merken wirklich bei Konzerten, also die Vinyl-Sales und CD-Sales halten sich wirklich die Waage. Also es gibt diese CD-HörerInnen da draußen noch.
Ja, also ich habe mir von Leuten sagen lassen, die gesagt haben, die machen eigentlich die CDs hauptsächlich noch für die Konzerte. Die Vinyls gehen meistens über die Bestellungen raus, weil das die Leute sind, die wirklich dann die Musik hören wollen. Und bei den anderen ist es dann so, ach komm, ich bin auf dem Konzert, das hat mir total super gefallen. CD ist dann sehr naheliegend. Also das ist das, was ich so schon zwei, dreimal als Feedback bekommen habe da zu dieser ganzen Geschichte. Jetzt haben wir gerade über Konzerte gesprochen. Jetzt kannst du noch ein bisschen den HörerInnen erzählen, wo ihr denn wann wie zu hören seid.
Ja, wir spielen unsere Album-Release-Show am 9.10. im wunderschönen Nachtasyl in Hamburg. Und das wird ein ganz besonderer Abend, weil wir nicht nur mit der ganzen Band spielen, sondern auch mit unserem Gastpianisten und Cellisten Paul. Wir haben nämlich im letzten Oktober 2024 durften wir ein Konzert im Kleinsaal der Elbphilharmonie spielen, was unglaublich schön war. Und
cool, da bin ich auch letztes Jahr gewesen. Sehr schönes Ding. Ja.
Warst du beim Konzert oder
Nein, in dem Kleinsaal der Elbphilharmonie.
Ja, total. Also es war eine unglaublich tolle Erfahrung und wir haben dann für diesen Anlass auch noch ein Streicherquartett dabei gehabt und das hat einfach ganz viel Freude gemacht und die sind auch alle auf dem neuen Album vertreten musikalisch, um das kurz anzumerken und genau, dass wir den Bandsound und das Album auch nochmal live so aufführen können. Deshalb haben wir uns dann dazu entschlossen, die mit auf die Bühne zu nehmen. Und das wird, glaube ich, musikalisch toll. Das ist einmalig. Also sollten alle dahin kommen. Und ansonsten sind wir noch auf kleiner Duo-Tour dann.
Okay, was heißt dann Duo-Tour? Das heißt, ihr seid dann mit zwei Gitarren unterwegs oder du mit Jonathan? Oder wie ist es denn?
Genau, im Duo dann mit Jonathan, also zwei Gitarren und zweimal Gesang. Wir spielen noch in Lüneburg am 30.10., in Köln am 3.11. und am 5.11. in Berlin. Und davor haben wir noch ein paar Nachhol-Tour-Dates zusammen mit einer anderen Hamburger Künstlerin, die heißt Diana, ist eine Freundin von mir. Und
ach, die war auch schon zweimal bei mir im Podcast.
Ach, schön. Guck. Ja, wir hatten eigentlich eine Tour im Juni geplant und ich musste krankheitsbedingt leider daheim bleiben. Und deshalb holen wir noch mal ein paar Termine nach, aber die sind
ganz,
alle
ganz tolle Künstlerin. Kann man den HörerInnen auch nur wärmstens ans Herz legen.
Auf jeden Fall.
Ja, sehr, sehr schön für die vielen, vielen tollen Informationen, die du mir gegeben hast, wie du über die Songs berichtet hast. Also ich kann mir da in ein paar Sachen, kann ich jetzt ein bisschen besser noch reinfinden. Und ich durfte ja schon immerhin alle Songs hören. Dir ganz, ganz herzlichen Dank. Viel Spaß beim Album-Release. Viel Spaß bei deinen Konzerten, auch wenn es dann die ein oder anderen Duo-Konzerte sind. Und ja, danke, dass du da warst. Und den HörerInnen bleibt mir nichts anderes zu sagen als bleib gesund und auf Wiederhören.
Stay real, stay tuned. Auf Wiedersehen.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.